Es geht, danke. Wie soll ich jetzt predigen? Ich würde gern weiter singen. Einfach in der Gegenwart Gottes zu sein und ihn verherrlichen. Es ist was Wertvolles, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Und heute Morgen hatte ich so ein prophetisches Bild oder einen Eindruck gesehen, wie die Erde aufgeht heute Morgen und aus allen Ecken und Kanten und Bereiche der Welt dieser Lobpreis aufsteigt wie ein Wohlgeruch vor dem Thron Gottes. Und heute Morgen sind wir dran, in einigen Stunden andere Länder. Und das ist ein Gesang vor der Gegenwart Gottes, ein Gesang, ein Preisen. Und die Engel preisen Gott und die ganze Welt und die Schöpfung preist Gott. Alle preisen Gott. Deswegen ist es gut, in seiner Gegenwart zu sein. Ihr Lieben, ihr kriegt einen lieben Gruß von der anderen Mainseite. Die Geschwister aus Rüsselsheim grüßen euch. Leicht zeitversetzt, bei uns um 10 fängt es an, aber jetzt sind wir parallel im gleichen Gottesdienst. Lassen Sie euch grüßen. Und es ist einfach toll zu sehen, wo Gott wirkt. Überall, wo wir hingehen, ist Gemeinde Christi. Und der Geist Gottes ist der gleiche. Und sobald du eine Tür betrittst, und reinkommst in einem Raum und da sind Geschwister und du merkst einfach, das ist der gleiche Spirit, das ist Gott. Und so fühlt sich das heute Morgen an. Angekommen zur Familie Gottes. Von daher ist etwas Aufregung weg, weil ich weiß, ich bin hier unter Familie. Ja? Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin der Jonathan, komme aus Wiesbaden und einige von euch kennen mich schon seit vielen Jahren, der John zum Beispiel, und die Wege kreuzen sich immer wieder. Ich durfte in der sozialen Arbeit lernen und bin derzeit auch ein bisschen aktiv bei Senioren unterwegs und helfe Senioren in Wiesbaden. Und in Teilzeit darf ich auch eine Gemeinde leiten in Rüsselsheim. Ich habe mit meiner Frau eine Frauen-WG gegründet mit 4 Töchtern und 2 davon sind heute hier und das ist echt ein Geschenk Gottes, Familie haben zu dürfen, Kinder haben zu dürfen und sie zu begleiten. Herausfordernd, aber schön. Gell? Okay. Genau. Und heute freue ich mich auch, das Wort mit euch zu teilen. Ich bin beruhigt, weil der Geist Gottes bestätigt hat, das Wort durch euer Lobgesang, aber auch durch die Gebete und die Lieder. Es geht tatsächlich um das Herz heute Morgen und das schauen wir uns gleich an. Aber bevor ich das tue, habe ich euch nochmal ein ganz kleines Bild an die Wand projiziert. Ist es drauf? Okay, sehr gut. Das Bild ist eine Strichzeichnung und hat den Titel Schein trügt. Scheint eine super Karotte zu sein, die eine, die ein großes Blatt draußen hat und die kleinblättrige Karotte scheint vielleicht zu wirken, dass sie klein ist, aber in Realität ist es auch unterschiedlich. Als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich mich erinnert an meine Einkaufssituation. Ich weiß nicht, wer von euch zu Hause einkauft. Teilt sich das aus? Der Anlieger. Bei mir ist es manchmal auch ich oder meistens ich. Und ich kriege auch so einen Einkaufszettel. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Im digitalen Alter gibt es da auch digital, vielleicht auch du, ich weiß nicht. Und in diesen Einkaufszettel stehen die üblichen Sachen, die wir so als Familie kaufen. Und ich gehe diesen Zettel durch und gelegentlich steht dann auch Trauben und hinten in Klammern gute Trauben. Tomaten, gute Tomaten. Und dann stehe ich davor vor dieser Traube und schaue sie mir an mit allen Sinnen, die ich habe und frage mich, bist du gut? Und im Glauben kaufe ich sie und ich komme dann nach Hause und teste diese Trauben oder diese Tomaten und muss feststellen, ja, sehen tut sie gut aus, aber schmecken suboptimal. Also war keine gute Traube, ne? Und das erkenne ich selbst und gelegentlich wird mir das auch wiedergespiegelt im Sinne, das stand doch gut. Ja, und wie erkennt man gute Herzen? Wie kennt man ein gutes Herz? Wir versuchen innerhalb von Millisekunden zu entscheiden, ist das ein gutes Herz, ein guter Mensch? Kann da was dahinter stecken oder nicht? Und um heute soll genau das Thema sein, das Herz. Das Herz für Gott, ein gutes Herz für Gott. Und wir schauen uns ganz speziell an. Ja, ich merke, ich kann mit dem Klicken hier nicht so gut. Vielleicht klickst du dann für mich. Danke. Ich sage einfach weiter, ja. Wir schauen uns heute speziell an das Herz Davids, das Herz Davids, wie Gott ihn sieht und wie Gott ihn herausberufen hat. Ich möchte ganz kurz reingehen in diese Geschichte. Wir befinden uns etwa 1000 Jahre vor Christus im Gebiet von Israel. Und es herrscht Kriegssituation. Und Israel hat in dieser Zeit sich entschieden, nicht unbedingt direkt von Gott geführt zu werden, sondern sie haben sich entschieden, einen König haben zu wollen. Und dieser König, der erste König, Saul war das, er war ein stattlicher Mann, er war gut vom Aussehen her, aber seine Moral, sein Herz war nicht so ganz auf Gott gerichtet. Daraufhin entscheidet sich Gott und sagt, ich möchte gerne einen anderen König aussuchen. Und er beruft einen Propheten und schickt ihn in das Dorf Bethlehem. Und dort soll er einen neuen König salben. Er geht dorthin, bewaffnet mit dem Krug des Öls. Das war die Symbolik, jemanden als König zu berufen. Und Samuel geht in dieses Haus und sucht sie auf und sieht 7 stattliche Männer. Also eine Männer-WG. 7 Söhne. Einer schöner als der andere. Einer größer als der andere. Und Samuel hält schon beim ersten Ausschau und sagt, das ist er bestimmt. Aber Gott sagt nein. Dann geht es weiter, zweiter, dritter, vierter. Und immer wieder sagt Gott nein. Obwohl die Äußerlichkeiten, die Kriterien, gute Familie, gutes Aussehen, vielleicht sieht auch ein toller Charakter aus. Aber Gott hat sich entschieden, jemand anders auszusuchen. Und in dieser Zeit spricht der Geist Gottes zu Samuel und prägt diesen folgenden Vers. Das ist die nächste Folie, steht geschrieben in 1. Samuel 16,7. Doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in den Augen fällt. Ich aber sehe ins Herz. Ich weiß nicht, wie Samuel diese Worte gehört hat, aber sie waren klar und deutlich, so verständlich, dass er das notiert hat. Wenn Menschen auf das Äußere schauen, dann hebt Gott die Motorhaube auf und schaut richtig rein ins Getriebe. Wir Menschen gucken häufig äußerlich, aber es braucht einen Moment, um diese Öffnung des Inneren zu erleben. Und Gott nimmt sich die Zeit und Gott schaut bewusst rein. Und uns stellt sich heute Morgen die Frage, ja, wie sieht denn dieses Herz Davids aus? Was hat da Gott entdeckt? Was hat er erlebt? Was hat er gesehen in David, dass er sagt, das ist mein Auserwählter für diesen Posten? Und wir werden uns ganz systematisch ein paar Bibelverse anschauen, in der Bibel, in Chroniken, die genau diese 2 Begriffe haben, und zwar David und Herz. David und Herz. Denn der Autor dieser Bücher hat das Herz von David genau beschrieben, wie es aussieht. Und das soll uns heute Morgen ein bisschen Orientierung geben und uns überlegen lassen, wie sieht es unter meiner Motorhaube aus? Wie sieht es wirklich unter der Grasnabel aus? Wie sieht es in meinem tiefsten inneren Herzen aus? In der nächsten Folie sehen wir den ersten Bibelvers, der uns zum Nachdenken bringt. Aber du bist nicht so wie mein Diener David. Hier spricht Gott zu einem anderen König, ein Nachfolger Davids, der verglichen wird mit Davids Herz. Aber du bist nicht so wie mein Diener David gewesen, der meine Gebote hielt, mir mit ganzem Herzen folgte und nur das tat, was mir gefällt. David hatte ein nachfolgendes Herz. Das war das Erste, was uns auffällt in dieser Bibelpassage. David kannte einige Gebote. Er hatte noch nicht das ganze Alte Testament. Selbst einige Psalme musste er nur schreiben. Aber einiges wusste er von den Geboten, die Gott gegeben hatte für sein Volk. Zudem hatte er auch sehr viele Erzählungen und Traditionen gehabt von seiner eigenen Familie, die ihm erzählt haben, was Gott alles gemacht hat für sein Land, für sein Volk. Dann war er auch damit beschäftigt, sich die Natur anzuschauen. Er hatte viel Zeit in der Natur und hat die Größe und die Schönheit der Natur gesehen. Und er hat einfach das eine mit dem anderen kombiniert, das, was er wusste an Gesetz, das, was er gehört hatte an Erfahrungen von anderen Menschen und das, was er erlebt hatte in der Natur und mit Gott in seinen Gebeten und in seinen Liedern. Und das alles zusammen hat er gesagt, okay, ich entscheide mich, ich folge Gott. Wenn Gott dich anschaut, dann macht er die Motorhaube auf und schaut, hey, hast du Interesse, mich kennenzulernen? Ich habe dir ein Wort gegeben, das Wort Gottes. Ich habe dir Geschwister gegeben, andere Personen, die was mit mir erlebt haben. Aber auch in deinem Leben hast du Erfahrungen gesammelt und du schaust auch in die Natur und du betrachtest dein eigenes Leben und du kommst eigentlich auch auf den Schluss, dass ich da bin und dass ich zu dir rede. Bist du bereit, mir zu folgen? Ein Ja für mich zu geben? An diesem Punkt kann ich dich nur ermutigen, wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast, wenn du Gott noch nicht das Ja gegeben hast, dass du heute Morgen diese Entscheidung triffst und dass du sagst, ey, ich lasse mich auf diesen Gott ein. Ich will dich kennenlernen. Ich möchte eine Bibel aufschlagen und ich möchte ins Gespräch kommen mit anderen Menschen. Ich möchte vielleicht in einem Hauskreis kommen oder in einer Veranstaltung, wo wir uns austauschen können mit Gott, über Gott. Und ich möchte selbst Gott erkennen in meinem Alltag, wie er treu ist. Das Erste, was Gott sieht in David ist, es ist ein folgendes Herz. Es ist ein Herz, was Ja sagt zu Gott. Das Zweite, was wir sehen können, ist, das lesen wir in 1. Könige 15,3, es ist ein ungeteiltes Herz, was David hat. Hier wird ein weiterer König beschrieben, wieder verglichen mit dem König David. Und der König hatte nicht ein ungeteiltes Herz. Und deswegen steht dieser Satz. Und er lebte in allen seinen Sünden seines Vaters, dieser König, die der vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Wir sehen, dass viele Könige nach David sich entschieden haben, teilweise Gott zu folgen, teilweise ja. Teilweise haben sie einen Tempel gehabt, teilweise haben sie den Gott Israels angebetet, aber sie haben sich auch teilweise anderen Göttern hingewandt. Und es gab andere Götter in dieser Zeit. Es gab einen Gott des Erfolges, das war der Baal. Es gab eine Göttin, die sehr stark in Israel gewütet hat und sehr viele Altäre da waren. Eine Göttin der Sexualität, eine Göttin der Verwirrung auch, die Aschera. Und dann gab es auch noch einen anderen Gott, wo man einfach seine Kinder und Menschen umgebracht hat, um Power zu bekommen. Und diese Könige Israels, die hatten Gott Yahweh, aber sie hatten auch andere Götter. Sie hatten auch andere Inspirationsquellen. Sie waren nicht ungeteilt, sondern ihr Herz war geteilt. Wie sieht unser Herz aus? Vielleicht haben wir keine Götter und Statuen, die wir anbeten, aber wie geteilt oder ungeteilt ist unser Herz? Wir können auch Sachen folgen. Und wir können auch sagen, Gott, ja zu dir, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. In bestimmten Bereichen meines Lebens, da nein. In bestimmten Momenten meines Lebens, ja. Sonntags um 10.30 Uhr, ja. Montag ab 8 Uhr, weiß ich nicht. Vielleicht auch bestimmte Bereiche, wenn es darum geht, um zu überlegen, wie meine Lebensplanung ist. Meine Berufsauswahl, was ich tue für Gott, wie ich mit meinem Geld umgebe. Gott, bestimmte Bereiche, ja, ich gebe dir was, aber ich kann dir nicht alles geben. Und wir sehen auch im Neuen Testament gibt es genau so ein Beispiel. Ein junger Mann, der das Reich Gottes erleben möchte und erfahren möchte und er fragt Jesus, was kann ich für dich tun? Dann sagt Jesus, halte alle Gebote, das habe ich getan. Und dann sagt er, verkauf alles, alles, was du hast und folge mir ungeteilt nach. Und dann sagt er nein, dann geht er traurig. Andere wiederum, wie ein Zachäus, ein anderer Mensch, der mit sehr viel Geld zu tun hatte, wird von Jesus gesucht und aufgesucht. Und auch da war die Diskussion, willst du mir nachfolgen, folgst du mir nach? Und anders als dieser andere junge Reichling sagt Zachäus, okay, ich folge dir nach und ich gebe alles, was ich ungerecht benommen habe und werde das geben wieder zurück und um mehrfach zurück. Ich kenne das auch in meinem Leben. Es gibt Bereiche, wo der Geist Gottes mit mir ringt und sagt, diesen Bereich möchte ich auch unter der Herrschaft Christi sehen. Und das ist ein Ringen und es ist ein Kämpfen. Und manchmal ist es dann auch ein Erkennen, wo der Geist Gottes zu mir spricht. Das sind Bereiche, die ich erkenne, wo ich ganz genau weiß, das ist ein Haltungsproblem. Und da muss der Geist Gottes an meiner Haltung arbeiten. Wichtig ist, dass ich flexibel bin und dass ich sage, okay, ich lasse mich drauf ein. Es gibt aber auch Bereiche, die ich selbst nicht erkenne, die ich nicht sehe. Und ich denke, ich mache es richtig. Als ich relativ jung war, wie alt bist du? Ja, so ungefähr in deinem Alter, 14, 15, 16. Da war ich natürlich auch in Kirche aufgewachsen und jeden Sonntag in die Gemeinde, bei uns war es samstags. Musik gemacht, Technik mitgemacht und alles Mögliche. Ne? Und irgendwann habe ich auch Verantwortung übernommen für Jugend in der Region, bei den italienischen Gemeinden. Und ich war sehr bedacht, das alles richtig korrekt zu machen. Und bei uns war es auch so ein bisschen Standard, dass man Dresscodes hatte und auch eine Krawatte trug, auch als Jugendleiter. Ey Leute, ich war angepasst, ich war gut drauf. Und bis auf einmal, an einem Gottesdienst hatte ich keine Krawatte. Das war nicht so gut. Im Nachgang gab es dann ein kleines, kurzes Gespräch und da war der Satz, ich erinnere mich noch, als du noch sehr reif warst und vom Äußeren aus so aussahst. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Für Gott zu tun und in Action zu sein für Gott ist gut und es ist auch gut, auch Sachen einzunehmen und einzuüben. Aber ich habe gemerkt, in der Zeit hat es auch an Tiefe gefehlt. Ich habe alles organisiert, ich habe alles geplant. Ich war aktiv im Gottesdienst, in der Gemeinde und ja, ich hatte ein Ja für Gott, ja, definitiv. Aber es hat an Tiefe gefehlt, an Beziehung. Und es war auch eine Form von Geteiltsein. Meine Aufmerksamkeit war geteilt. Ich hatte meinen Fokus auf andere Sachen gelegt. Es waren gute Sachen für Gemeinde. Aber das Eigentliche in der Beziehung zu Gott, da hat es gefehlt. Und irgendwann kam die Erkenntnis, als ich gemerkt habe, oh, hier ist es leer in meinem Herzen. Hier fehlt was an Tiefe. Hier fehlt das Brennen. Ich habe so viel verstanden, aber in meinem Herzen kommt es nicht an. Und dann fing eine Öffnung nach dem Suchen nach der Gegenwart Gottes im Herzen. Und dann habe ich gemerkt, mein Herz war geteilt, meine Aufmerksamkeit. Ich war getrieben von anderen Sachen. Wie sieht dein Herz heute Morgen aus? Vielleicht hast du ein Ja zu Jesus gegeben. Aber wie ungeteilt ist dein Herz? Wo hast du dein Herz angefangen zu teilen? Bewusst Nein zu sagen, bewusst zu widerstehen oder unbewusst, wo du so im Alltag drinne bist, auch im kirchlichen Alltag. Gott macht die Motorhaube auf heute Morgen und sagt, ich möchte ein ungeteiltes Herz, deine Aufmerksamkeit. Wir sehen noch die nächste Passage in 1. Könige 15, 3. Entschuldigung, das hatten wir eben gerade. In 1. Könige 9, 4 steht geschrieben, und du, wenn du vor mir lebst, wie dein Vater David, aufrichtig im Herzen. Ein weiterer König, wiederum verglichen mit David. Und da gibt es eine Verheißung dazu. Und Davids Herz wird wieder umschrieben. Nicht nur folgend, nicht nur ungeteilt, sondern auch aufrichtig. Wir wissen, dass David kein perfekter Mensch war. Er hat auch Fehler gemacht. Zwei größere Fehler sind uns deutlich bekannt in der Schrift. Gravierende Fehler in seinem Leben. Aber dennoch wird er als ehrlich beschrieben, ohne falsch, authentisch und transparent. David war ein Mensch, der andere Menschen respektiert hat, der andere Menschen eigentlich nichts Böses tun wollte. Wir sehen das in ganz großem Vergleich zu seinem Vorgänger Saul. Er hatte mehrmals die Möglichkeit gehabt, den Saul, der ihn mit Gewalt töten wollte, mehrfach. David hat mehrfach auch die Möglichkeit, diesen Saul negativ anzugehen und zu töten. Und jedes Mal hat er gesagt, nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das steht mir nicht zu, ihn zu töten. Und in anderen Situationen sehen wir auch, wie er mit seinen Kindern umgegangen ist und mit den Kindern der Kinder, die vielleicht vergessen waren im Reich. Und er hat sie gesucht und an seinem Tisch gebracht, den Sohn von Jonathan zum Beispiel. Also es war einer, der respektvoll mit Menschen umgegangen ist, in der Regel. Aber es war auch einer, der zu Fehlern stehen konnte. Ich habe euch gesagt, und ihr kennt vielleicht auch die Geschichte, wo er sich verguckt hat an einer anderen Frau und hat den Mann dieser Frau umbringen lassen. Das ist schon heftig, oder? Und dennoch, nicht wie andere Könige, als der Prophet zu ihm kam und ihn damit konfrontiert hat, hat er eingesehen, da habe ich einen Fehler getan. Er hat den Propheten nicht gekillt und gesagt, ich will von dir nichts hören, ich mache, was ich will. Nein, er ist in Buße gegangen, in Umkehr und hat gesagt, ey, nee, ich muss da was verändern, da ist was Falsches gelaufen. Ich muss die Konsequenzen, das muss ich aufnehmen. Ich kann da jetzt nicht machen, Schwamm drüber. Er ist ein ehrlicher Mann gewesen. Und er war auch ehrlich in seinem Zerbruch, als er das durchlebt hatte. In seiner Ehrlichkeit war er aber auch in der Lage, Grenzen zu setzen. Zu sagen, nein, das ist eine persönliche Grenze hier. Es ist wichtig, dass wir lernen, auch in unserem Umgang miteinander klar zu signalisieren, wo wir stehen und wenn eine Grenze überschritten ist. In Liebe aber dem anderen Bescheid geben. Lieber direkt konfrontieren, als hintenrum mit anderen darüber zu reden. Das ist ein ehrliches Herz. Ein Herz, was Respekt hat, zu Fehlern stehen und in Offenheit in der Kommunikation zueinander. Wo stehst du heute? Vielleicht folgst du Jesus, vielleicht auch kompromisslos, du sagst ja, ungeteilt, aber vielleicht gibt es Momente oder Bereiche in deinem Leben, wo authentisch zu sein oder einen ehrlichen Zerbruch oder eine Problematik anzusprechen vor Gott oder anderen, die schwerfällt. Vielleicht ist heute der Moment, wo der Geist Gottes sagt, ey, ich mache die Motorhaube auf. Ich möchte, dass du ehrlich und authentisch wirst. Hab keine Angst, ich werde dich nicht verfluchen, ich werde nicht dich gegen die Wand laufen lassen, sondern ich möchte dich herausholen und eine Entwicklung in deinem Herzen und in deinem Leben sehen. Vielleicht ist Ehrlichkeit heute Morgen ein Thema für mich. Wir gehen weiter im Psalm 138,1. Hier finden wir auch den Begriff David und das Herz. Und das ist ein Psalm, den David selbst geschrieben hat. Von David: Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Davids Herz, und da bräuchtest du auch nicht die Motorhaube aufzumachen, sondern du hast es am Motorsound gehört. Davids Herz war ein preisendes Herz. Ich weiß nicht, wer dein Lieblingssänger ist hier auf Erden, aber David war mindestens genauso gut. David war ein Vollblutprofi im Lobpreis Gottes. Er war ein Vollblutprofi mit Instrumenten. Er war ein Vollblutprofi in Poesie, in Aufschreiben, was er entdeckt und beobachtet hat. Und er hat so viele Verse und Psalme geschrieben, die uns heute immer noch zutiefst berühren. Wenn ich im finsteren Tal des Todes wandle, du bist bei mir. Der Herr ist mein Hirte. Und all diese Sätze haben Generationen und Jahrhunderte Menschen geprägt. Er war ein Preisender, er war ein Lobsingender und Lobpreis war für ihn total wichtig. So wichtig, als er seine Dienste aufgeteilt hat im Reich, neben den Kämpfern und den Finanzminister, hat er auch ein Departement aufgemacht, und zwar, er hat die School of Worship aufgemacht, mit Asaf am Kopf. Und hat gesagt, wir brauchen auch Lobpreiser hier. Wir brauchen Leute, die Zeit haben, Gott Lieder zu singen und zu komponieren. Nicht nur ich möchte, sondern ich möchte auch ein Reich des Lobpreises haben für Gott. Und so hat er auch die erste School of Worship, glaube ich, gegründet. Und etliche Männer und Frauen haben im Lobpreis gedient, vor allem auch gesalbte Männer, wie der Asaf, der auch Psalme geschrieben hat. Ich habe darüber nachgedacht, was ist so gut am Gesang, und habe einige Stichpunkte mal gefunden. Singen macht glücklich. Schon nach 30 Minuten Singen lässt ein Meer an Gefühlen und Liebes- und Bindungshormone, Testosteron, Cortisol und Adrenalin, die uns aggressiv und stressfähig machen, signifikant verringern. Singen macht schön. Denkt ihr, warum wir in Gemeinde singen? Singen macht schön, weil wir unsere Muskulatur anders aufrichten, unser Körper anders gespannt ist und wir eine andere Haltung nehmen. Wir atmen besser ein. Singen reduziert Stress. Das habe ich heute Morgen auch entdeckt. Ich war ein bisschen nervös, hierher zu kommen, und habe gedacht, okay, stimmt alles, und finde ich den Weg und Parkplatz, alles drum und dran. Und heute Morgen habe ich dann schon zu Hause angefangen zu singen und dann hier im Lobpreis, und der Stress ging langsam weg. Kennt ihr das? Ja, in Stresssituationen. Ab und zu merke ich auch, dass die eine oder andere Tochter bei mir auch unter Stress ist. Und dann hörst du plötzlich so eine Engelsstimme singen bei uns zu Hause und du merkst ganz genau, das ist jetzt gerade Stressreduktion. Singen erhöht die Konzentrationsfähigkeit. Ich kann mich besser konzentrieren. Ich weiß nicht, ihr müsstet mal fragen, ob ihr in Klausuren auch singen dürft. Wäre vielleicht meine Idee. Singen ist Meditation und Gebet. Es ist ein harmonisches, ein melodisches Gebet für Gott. Wir öffnen unsere Seele und berühren den Geist Gottes. Singen löst Belastungen und Ängste. Und Singen hält gesund. Ich habe auch gelesen, für Personen, die schnarchen, Singen kann helfen. Also ihr Frauen, vielleicht solltet ihr eine halbe Stunde, bevor ihr ins Bett geht mit den Männern, singen.
Bitte nicht.
Singen ist gut fürs Gehirn und Singen ist heilsam. Und was ich auch interessant finde, und das merke ich immer wieder, Singen verbindet. In einem Chor, wenn du in einem Chor mitsingst, zurzeit bereiten wir gerade unser Musical für Weihnachten vor, und da haben wir den Chor und ich singe mit im Chor. Und ich merke, was für eine Verbindung plötzlich entsteht durch Gesang. Meine Tochter Joella ist in einem Gesangskurs und in einer Gesangsklasse, und ich merke einfach, da ist die Verbindung ganz anders. Und wenn sie zusammen singen, wenn ein Orchester zusammen spielt, plötzlich entsteht eine Harmonie und ein Miteinander, was man nicht so erklären kann. Singen hält zusammen. David hat ein Herz, ein preisendes Herz. Und das ist ein Vorbild für uns. Hast du das Preisen, das Singen verlernt? Es ist die Möglichkeit, dass deine Emotionen und deine Worte zu Gott gelangen. Du kannst alle deine Emotionen und Gefühle, die du hast, Traurigkeit, Ängste, Depressionen, Freude, Energie, Zufriedenheit, alles, was du bist, emotional, kannst du in Lieder reinstecken und sie zu deinem Gott, dem Vater, schicken, wie wir heute Morgen gesungen haben. Und du kannst wohlformulierte Lieder singen, leichte Lieder mit leichtem Text. Du kannst alte Lieder singen. Du kannst eigene Lieder singen. Du kannst vom Geist Gottes inspirierte Lieder singen. All das ist ein preisendes Herz. Lass uns nicht verlernen zu preisen. Gott schaut heute unter deiner Motorhaube und sieht, ob du den Gesang verloren hast in deinem Herzen. Und er ist da, er inspiriert dich. Er ist die Quelle der Musik, er ist die Quelle des Gesangs. Wir sehen im Neuen Testament, dass die Jünger gesungen haben. Wir sehen auch, dass Jesus selbst mit den Jüngern gesungen hat. Wir sehen auch, dass vor Gottes Thron konstant gesungen wird. Und manchmal habe ich die Vorstellung, dass Gott selbst auch singt, wenn er die Quelle des Gesangs ist. Wie toll wird es sein, mit Gott vor seinem Thron zusammen zu sein? Ein letzter Punkt. Die nächste Folie, bitte. Das ist 1. Könige 8, 18. Doch der Herr sprach zu meinem Vater, das ist wiederum ein anderer König, zu meinem Vater David, dass dir, das am Herzen lag, meinen Namen ein Haus zu bauen, daran hast du gut getan, dass dir das am Herzen lag. Das Herz Davids, wenn Gott draufschaut, hat er gesehen, er hat ein Herz für das Haus Gottes gehabt. Er hat ein Herz dafür gehabt, für Gott ein Haus aufzubauen. Ganz praktisch war das so, dass das Haus Gottes ein Zelt war in der Zeit, wo David gelebt hat. Und er selbst hat gesagt, wieso lebe ich in einem Palast und ich möchte Gott auch was Tolles bauen. Aber Gott hat zu ihm gesagt, ich sehe dein Wollen, ich sehe dein Wille, ich sehe dein Enthusiasmus, mir ein Haus zu bauen. Aber du wirst es nicht bauen, weil an deinen Händen sehr viel Blut ist. Du musst es halt sehr viel kämpfen. Es wird dein Sohn für dich tun. Da hörte die Begeisterung von ihm nicht aus. Was hat er gemacht? Er hat angefangen zu planen. Er hat angefangen, Spenderkreise zu eröffnen. Im Land selbst und auch außerhalb des Landes. Andere Könige haben gespendet. Haben Holz gespendet, haben Geld gespendet, haben Metalle gespendet, haben Mitarbeiter geschickt, haben professionelles Material geschickt. Und sie haben angefangen, einen Teil schon mal Vorbereitungen zu treffen. Dieses Bild inspiriert mich total. So funktioniert Gemeinde Gottes heute immer noch. Menschen sind berufen, Haus Gottes zu bauen. Andy, du bist berufen, Haus Gottes zu bauen hier in dieser Gegend. Aber du weißt heute schon ganz genau, irgendwann wirst du die Staffel übergeben. Irgendwann wird das Haus weitergebaut. Und dein Job ist es, Sachen vorzubereiten. Und dein Job ist es, die neue Generation, die junge Generation zu sehen und zu sagen, ihr habt einen Job, ihr habt ein Ziel. Gott hat euch berufen, dieses Haus weiterzubauen. Ich hänge nicht dran und du hängst nicht dran, dass du das Haus fertig bauen wirst. Du weißt ganz genau, es geht weiter. Und dein Job ist, bis zu einem gewissen Punkt zu bauen und weiterzugeben. Und das gilt für uns alle auch, die wir etwas älter sind. Gott hat einen riesen Plan vor, dieses Haus hier, sein Reich zu gründen und zu bauen auf Erden. Und an jeder von uns ist an diesem Bau beteiligt. Aber wir sind nicht die Endstation, sondern es gibt eine jüngere Generation, die wir ermutigen dürfen und sie befähigen dürfen. Und Gott wird seinen Geist schicken auf diese junge Generation und wird sie befähigen, dieses Reich Gottes weiterzubauen. Das Gleiche ist mit uns passiert. Ältere Geschwister haben uns gesehen. Ältere Geschwister haben uns ermutigt. Und irgendwann waren wir dran und haben die Staffel übernommen. Und ich finde das Herz Davids so genial, dass er ein Herz für das Bau des Hauses hatte für Gott, aber nicht nur für sich, sondern für weitere Generationen. Generationen, die heute ein Kind sind, in diesem Gottesdienst gerade im Arm der Mutter schlafen. Vielleicht vorher geschlafen haben oder geschrien haben. Diese Generation sieht Gott auch und will sie befähigen, Reich Gottes weiterzubauen. Es gibt zwei Momente, die dieses Herz Davids hätten stören können. Und ich möchte gern diese zwei Punkte euch nochmal zum Schluss mitgeben. Zwei Herausforderungen für unser Herz. Das erste ist, in 1. Samuel 17, 28 steht eine Begebenheit da. Israel befindet sich im Krieg, auch 1000 Jahre vor Jesus. Und da gab es Fronten. Und viele von euch kennen diese Geschichte sehr gut. Die eine Armee war dort, die andere Armee war dort. Und es stand ein Riese zwischen den beiden Armeen. Und die Herausforderung war, ein 1:1 Kampf zu machen, um den Krieg zu beschließen. Und in dieser Situation kommt der kleine David und bringt die Ration zu seinen Brüdern und sieht diese Pattsituation von fern und fängt an zu fragen, was ist denn hier los? Was ist denn passiert? Warum ist die Situation da? Was ist das? Wer ist das? Was will der? Und in dieser ganzen Situation, wo er fragt, ist einer seiner älteren Brüder, die sehr wahrscheinlich auch ein bisschen genervt waren von David und auch vielleicht eifersüchtig, dass sie nicht gesalbt worden sind. Wer weiß, was die Motivation war. Und dann steht in 1. Samuel 17, 28 Folgendes. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David. Das war ein Bruder von David. Und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich weiß genau, wie hochnäsig und eitel du im Grunde deines Herzens bist. Kennt ihr das, dass Menschen Sachen ausgesprochen haben über dich? Sätze, wo du gesagt hast, wow, damit kann ich mich gerade nicht identifizieren. Bin ich wirklich so? Und ich kann mir vorstellen, als dieser Satz, den David traf, wäre das doch legitim gewesen, dass er sein Herz verschließt und gesagt hätte, okay, sorry, ich gebe euch das Essen. Die Geschichte David und Goliath gibt es nicht in der Bibel und ich gehe mal nach Hause. Aber David blieb dran. Missverständnisse, Worte, die ausgesprochen sind, Gedanken, Worte, die in uns sind, die uns immer wieder kritisieren und klein halten, das legt er zur Seite und streckt sich aus nach der Gegenwart Gottes, streckt sich aus nach der Versorgung Gottes. Und er wusste ganz genau, mein Gott schaut in meinem Getriebe. Er schaut mir ins Herz. Er weiß, wie ich es meine. Hier ist keine Falschheit. Ich möchte keinen Ruhm und Stolz, sondern ich möchte, dass mein Herr gewinnt und ich möchte, dass Israel befreit wird. Und mit diesem Anliegen ist er in den Krieg gegangen und hat auch für Gott gewonnen, mit Gott gewonnen, für sein Volk. Ich möchte sagen, verschließe dein Herz nicht wegen Missverständnisse. Leider ist es so, dass wir Menschen in Kommunikation begabt sind, andere zu verletzen. Und wenn sowas passiert, dann zieh sich nicht zurück. Verschließ nicht dein Herz, sondern geh in Kommunikation und fang an zu sprechen. Klärt die Sachen untereinander. Frag nach, wie hast du das gemeint? Sag Entschuldigung, wenn es dran ist. Oder erkläre, was du eigentlich gemeint hast. Die Missverständnisse werden dafür benutzt, auch in Gemeinde, um Spaltungen zu bringen, um Trennung und Abstand zu bringen. Und wenn das passiert, dann dürfen wir wie David sagen, nee, ich bleib dran. Ich lasse es nicht zu, mich zu verschließen in dieser Konfliktsituation. Ich gehe bewusst einen Schritt weiter und lass nicht das Missverständnis mich verschließen und mein Herz verschließen. Das Zweite, was wir auch sehen noch, ist Verhärtung. Das ist der zweite Punkt. Das ist ein Text im Hebräerbrief, im Neuen Testament. Hier wird auch David und Herz zitiert. In einem ganz anderen Kontext, in einem anderen Zusammenhang, aber da ist was ganz Interessantes auch daraus zu lernen. Deshalb setzt Gott aufs Neue einen Tag fest. Gott wird einen Tag festsetzen. Ein neues Heute. Nach so langer Zeit lässt er, ich habe es schon einmal ausgerufen, durch David ausrufen. Wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute, wenn du seine Stimme hörst. Heute setzt ein Tag, Gott einen Tag. Jetzt ist der Moment. Nicht gestern, nicht übermorgen, sondern jetzt, wo die Stimme Gottes zu dir spricht und sagst, folgst du mir nach? Und sagt, ich möchte ungetrennt dein Herz haben. Und sagt, ich möchte dein authentisches Herz haben. Und sagt, ich möchte gern deinen Lobpreis hören. Und sagt, ich möchte gern dein Herz sehen, dass es für Reich Gottes schlägt. Ich möchte ein Herz, was nicht aus Missverständnissen sich zurückzieht. Ich möchte nicht, dass ein Herz verletzt ist und verhärtet ist aufgrund seiner Verletzung. Dass das Herz verstockt ist, so hart wie ein Stock oder ein Stein. Heute ist der Punkt, wenn du meine Stimme hörst, sagt der Geist Gottes, kann dein Herz wieder lebendig werden. Und wir sehen auch zwei Lösungswege, eins von David selbst auch und eins von einem Propheten, wie wir das erreichen können, dass diese Verhärtung aus unserem Leben rauskommt. Im Psalm 51, 12 sagt David selbst, wie sein verhärtetes Herz, sein verletztes oder sein enttäuschtes oder sein gewaltiges Herz sein Herz, was auch töten kann, was da passieren kann, wie Gott diese Verhärtung rausnehmen kann. Schaffe in mir Gott, erschaffe in mir Gott. Gib mir was Neues, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das kann heute Morgen dein Gebet sein, dass du sagst, Gott, ich brauche was Neues. Ich brauche eine Generalüberholung. Und in Ezekiel 11 steht geschrieben, und ich, und das ist Gott, der da spricht, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Und ich will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie meine Gebote wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wir dürfen beten, Gott, gib mir ein neues Herz, weil Gott das Verlangen hat, dir ein neues Herz zu geben, wissen wir, dass er es tun wird. Wir haben heute Morgen sehr viel über das Herz gesungen. Ich glaube, das erste Lied sogar, als die Kinder noch hier waren im Chorus, da war was mit dem Herzen auch. Und du, Andi, hast auch im Gebet für die Herzen gebetet. Heute Morgen ist ein Blick unter der Motorhaube. Warum ist das Thema so wichtig für uns Christen? Warum ist das so wichtig, dass wir das nicht verpassen, dass unser Herz gut geformt ist und offen ist für Gottes Geist? In der letzten Folie, danke, wenn ihr das nochmal macht, gibt es verschiedene Verse. Ich muss selbst nochmal lutschen. Genau. Die Jahreslosung in diesem Jahr, und das ist ein Thema, was sich bei uns in der Josua-Gemeinde durchgezogen hat, ist, ihr sollt in der Liebe, in der Agape-Liebe wandeln. Und Jesus selbst sagt, ihr sollt so lieben, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Anhand dieser Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist wichtig, dass unser Herz offen ist, dass diese Liebe reinfallen kann. Wenn das Herz verschlossen ist und nicht offen ist, dann klappt es nicht mit der Liebe Christi. Für unser Leben und für das Miteinander. Und es steht auch prophetisch geschrieben, dass in den letzten Tagen, und wir befinden uns immer näher an den letzten Tagen, in den letzten Tagen wird die Liebe vieler Menschen erkalten. Die Liebe, die Agape-Liebe. Das ist der Grund, weil Jesus es wollte, dass die Liebe in unserem Herzen ist. Und weil Jesus will, dass wir so lieben, wie er liebt. Und weil Jesus will, dass unsere Liebe nicht kalt wird. Und der Motor der Kälte ist unser Herz, wenn es nicht ausgerichtet ist nach Gott. Ich würde gern an diesem Punkt einen Punkt setzen. Nehmt es mit, seid inspiriert in der Woche, darüber nachzudenken. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, einen Moment auch nochmal im Gebet das nochmal festzumachen, an dem Punkt, wo du bist, wo du erkannt hast, dass dein Herz nochmal was Neues braucht. Ja.